So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann Sie beruhigen, es wird nicht allzu lang werden, weil ich kann wahrscheinlich gar nicht so lang stehen, dass Ihnen Fahrt wird. Und darf also gleich beginnen. Also ich bin als Arzt eigentlich immer daran interessiert gewesen, wie man jetzt eigentlich Patienten behandeln kann. Und das ist auch der Grund, warum ich den Dieter fast davon gelaufen wäre, weil am Anfang habe ich geglaubt, dass Allergien eigentlich keine wichtigen Erkrankungen sind. Und das kann man nun wirklich nicht sagen, denn wenn wir jetzt in die Statistiken reinschauen, dann wissen wir, dass also fast ein Drittel der Menschen unter Allergien leidet. Und da gibt es ja schwere Krankheitsmanifestationen bis hin zum Asthma und der Anaphylaxie. Also das ist ganz sicherlich nichts Harmloses. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen etwas Neues aus der Wissenschaft präsentieren, und zwar zur Entwicklung einer Gräserpollenimpfung, die wir gerade in klinischer Prüfung haben. Und darf vielleicht ein bisschen auch historisch beginnen, wenn ich mich jetzt schon in so einem historischen Gebäude befinde. Da habe ich tatsächlich 1992 auch meinen Habilitationsvortrag gehalten. Das ist ja jetzt schon sehr lang her. Ich fühle mich also eigentlich sehr, sehr alt dabei. Ich komme aber immer wieder gerne in die Geschichte zurück, und das ist hier also eigentlich die erste Beschreibung der Immuntherapie, die eigentlich ein, könnte man fast sagen, Zufallsbefund gewesen ist. Wenn man dann die Arbeit liest, sieht man, dass es eigentlich nicht so gewesen ist, denn da hat Leonard Nuhn die ersten Patienten mit Gräserpollenextrakten behandelt, und zwar hat er denen diese Gräserpollenextrakte unter die Haut gespritzt und dann beobachtet, dass die eben tolerant, und zwar klinisch tolerant, gegen Gräserpollen geworden sind. Nun, wenn man die Arbeit von Nuhn liest, dann kommt man auf dieses Zitat oder diesen kleinen Paragraph da drinnen. Der ist jetzt sehr, sehr klein, und ich kann Ihnen in kurzen Worten sagen, was er sagt. Er zitiert nämlich hier eine Vorarbeit von einem Hamburger Professor, das war William Dunbar. Und Dunbar hat ein sehr schönes Experiment gemacht. Er hat nämlich Tiere immunisiert mit Gräserpollenextrakten. Anderen Pollenextrakten auch. Er hat damals geglaubt, das sind Toxine, und hat in diesen Tieren ein sogenanntes Antitoxin-Antiserum hergestellt. Das war damals auch sehr üblich. Also das war die Zeit, wo man noch keine Antibiotika gehabt hat, und da hat man Antitoxine hergestellt. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat diesen Allergenextrakt, also das Pollentoxin, gemischt mit dem Antiserum und hat es dann Patienten in die Augen getropft. Nicht? Dafür würden sie heute wahrscheinlich eingesperrt werden. Damals war das ein toller Versuch, weil man hat dann gesehen, dass die Patienten, die also dann dieses Gemisch bekommen haben, dann keine konjunktivale Rötung mehr gezeigt haben. Und das war also eigentlich eine sehr klare, ein Hinweis darauf, dass also die Immuntherapie also eigentlich eine Impfung ist. Und genau das hat sich also dann auch der Leonard Nuhn zu Herzen genommen, und er hat dann aus dieser passiven Impfung eigentlich eine aktive gemacht. Er hat dann gesagt, naja, da muss ich ja nicht den Hasen spritzen, da kann ich ja gleich auch die Patienten impfen. Und genauso hat das dann auch gemacht. Jetzt, wenn wir in der Geschichte weitergehen, gibt es eine weitere Schlüsselpublikation, und das ist die also von Cook und Kollegen im Journal of Experimental Medicine 1935 publiziert, und das ist also ein wunderschönes Experiment, das ich immer wieder gerne also herzeige. Es ist eigentlich ganz was Einfaches. Er hat also Patienten mit Ragwitpollen geimpft und hat bei den Patienten Blut abgenommen vor der Impfung und nach der Impfung. Und hat dann, so wie Dunbar das gemacht hat, den Ragwitpollenextrakt gemischt mit den Allergenen und dann einer gesunden Person in die Haut gespritzt. Und wenn er das also mit dem Serum von der Person gemacht hat, die also die Polleninjektionen noch nicht bekommen hat, dann sehen Sie, dann gibt es hier eine Rötung und es gibt hier also eine Soforttypreaktion. Macht man das also mit einem Gemisch aus dem Ragwitpollenextrakt und dem Serum nach der Impfung, dann bekommt man das nicht, und der Schluss daraus war dann, und das hat dann auch gewiesen, dass bei diesen Personen dann auf die Impfung eben IgG-Antikörper entstehen, die ganz einfach offensichtlich die Wirkung also des Reagens, das man damals ja noch nicht kannte, das IgE, blockieren. Das ist also sozusagen, sind ein paar Milestones für mich also in der Geschichte der Immuntherapie, die man sich jetzt mit neuen Technologien, und darum geht es eigentlich, zunutze machen kann. Jetzt haben Sie schon von der Frau Professor Bolle, und das ist eigentlich sehr gut, sie hat mir da hier also eigentlich recht gut geholfen, Informationen bekommen, dass das Verabreichen von Allergenen im Zuge einer Impfung eine ganze Reihe von Nebenwirkungen verursachen kann, nämlich die, dass es also sozusagen Mastzellen aktiviert, die dann degranulieren. Es gibt also Soforttypreaktionen. Das Zweite ist, man kann durch Allergenverabreichung im Patienten nicht nur jetzt die schützenden IgG-Antikörper induzieren, sondern man kann auch die Produktion der krankmachenden IgE-Antikörper produzieren. Tatsächlich gibt es Impfungen auf dem Markt, die das besonders gut können, und das kann man auch in den Publikationen sehen. Von diesen würde ich eher abraten. Und dann kommt noch etwas dazu, und das ist etwas, was man dann merkt, wenn man mit diesen hypoallergenen Derivaten arbeitet und die in die Klinik bringt, dann sieht man, dass man zwar also die IG-vermittelten Nebenwirkungen sehr gut wegnehmen kann, dass aber die Patienten dann bei Verabreichung dieser Injektionen dann trotzdem recht unangenehme Spättypreaktionen zeigen können. Das hat man also auf die Verabreichungen mit den T-Zell-Peptiden vom Kollegen Lachey in London gezeigt. Also da gibt es sozusagen noch eine zweite Quelle von Nebenwirkungen, und man würde jetzt eigentlich also fast verzweifeln als Wissenschaftler und sich fragen, wie geht man das jetzt eigentlich an, und da gibt es jetzt verschiedene Strategien, und man setzt sich dann einmal an das Reißbrett und schaut sich die ganze Sache an. Sie sehen also hier ausgestreckt ein Allergen vom N- zum C-Terminus, also das Protein. Frau Professor Pohle hat Ihnen schon erklärt, da gibt es drinnen die T-Zell-Epitope, die habe ich hier in Rot und Lila markiert. Die sind also da drinnen, die entstehen dann durch Prozessierung, und wenn sich das Allergen faltet, dann entstehen diese Konformationsepitope, wo die IgE-Antikörper andocken. Nun, in klinischer Prüfung sind mehrere Behandlungsverfahren zurzeit. Das eine ist also, dass man diese T-Zell-Peptide spritzt, um eine T-Zell-Toleranz zu generieren. Das ist ein Ansatz, den Kollegen gewählt haben. Wir haben früher diese hypoallergenen Moleküle verwendet und mit denen Antikörper induziert, waren aber damit noch nicht völlig zufrieden. Wir haben also da auch T-Zell-mediierte Nebenwirkungen gesehen und haben dann gesagt, also die würde man jetzt eigentlich auch gern loswerden. Und haben uns dann etwas dazu überlegt. Wir haben dann nämlich gesagt, wir gehen her und machen sozusagen Teile aus dem Allergen, die wir dann an ein anderes Protein ranbinden und blenden damit dann eigentlich die allergenspezifischen T-Zell-Epitope aus, weil die ja diese T-Zell-vermittelten Spättypreaktionen auslösen können, und haben damit eigentlich ein uraltes Konzept verwendet, das auf Benazarov, den Nobelpreisträger, zurückgeht. Der hat das also beschrieben, wie er eigentlich, kann man sagen, die T-Zellen entdeckt hat. Das heißt, man kriegt die T-Zell-Hilfe jetzt von einem fremden Molekül, das ist der sogenannte Carrier, der sozusagen die Allergenpeptide geschultert trägt. Die sind so klein, dass sie selber die IgE-Antikörper nicht mehr binden können. Wenn sie sie aber dann einem Patienten spritzen, mit dem Carrier zusammen verbunden, bekommen sie IgE-Antikörper, die dann hier an der Oberfläche am Allergen andocken können und dem IgE dann eigentlich die Bindung wegschnappen. Das ist im Grunde etwas ganz was Einfaches, konstruktionstechnisch. Und was Sie jetzt brauchen, um das jetzt für eine Allergenquelle umzusetzen, ist, Sie müssen jetzt die krankheitsauslösenden Allergene alle in ihrer Struktur kennen. Sie müssen wissen, wo die T-Zell-Peptide sind, und Sie müssen wissen, wo die IgE-bindenden Stellen sind. Und dann können Sie diese Peptide aus diesen IgE-bindenden Stellen rausnehmen, auf Ihren Carrier sozusagen Huckepack laden und dann ein Fusionsprotein erzeugen, das Sie dann in Ihren Impfstoff hineinfüllen. Das ist reine Biotechnologie, und das ist voll synthetisch. Nun, wir haben über die Zeit hinweg die wichtigsten Auslöser der Gräserpollenallergie. Das sind also hier die Hauptallergene, die man aus dem Lischgras kennt, das Flempratens 1, 2, 5 und 6 Molekül in ihrer Struktur aufgeklärt. Wir haben also auch die dreidimensionale Struktur gelöst, wissen also ganz genau, wo die IgE-Antikörper binden, und haben nun diese Peptide aus den Allergenen herausgenommen und dann ein Trägermolekül gegeben, und da haben wir uns lange den Kopf drüber zerbrochen, was wir dann nehmen, und dann haben wir uns gedacht, na, gehen wir her und nehmen wir etwas, was schon sicher im Patienten war, was also schon viele Kinder und Jugendliche bekommen haben, und zwar haben wir dann uns für das Präs-Protein aus dem Hepatitis B-Virus entschieden, das also in Hepatitis B-Impfstoffen drinnen ist, und haben dann unsere Peptide dort hinauf montiert und haben dann diese gentechnisch hergestellten Moleküle fabriziert, die sich hier BM321, 322, 325 und 326 nennen. Den Namen haben sie deswegen, weil sie die Peptide aus dem Hauptallergen Flempratens 1 tragen, und Sie sehen also, dass also die allergischen Patienten hier alle IgE-Antikörper gegen das Hauptallergen, das FLP1, machen, das BM321 aber hier mit keinem einzigen Serum reagiert, und genauso ist es mit dem BM322 und den anderen, und das Resultat ist, sie erhalten also damit eigentlich Fusionsproteine, die also völlig IgE-bindungsfrei sind, und das sollte ja dann versprechen, dass die Impfung nebenwirkungsfrei ist oder weitgehend nebenwirkungsfrei. Um das auszutesten, haben wir dann uns getraut, die erste klinische Studie durchzuführen. Und das war also quasi vor 1,5 Jahren. Da haben wir mehr oder weniger Pollenallergikern, Gräserpollenallergikern, die BM-Proteine in die Haut geprickt. Und was Sie hier sehen, ist, dass Sie eigentlich nichts sehen, weil diese Moleküle also bei den Patienten keine Reaktionen ausgelöst haben. Sie sehen hier also den Gräserpollenextrakt, also die Wildtyperallergene, das ist also die Histaminquadel. Der Sukkus der Studie, die wir übrigens dann in der Gräserpollensaison gemacht haben, in über 60 Patienten, war der, dass sie also eigentlich keine IgE-vermittelten Reaktionen im Patienten auslösen könnten. Und wir haben dann noch etwas gemacht. Wir haben den Leuten die BM-Proteine auch auf die Haut aufgeklebt in Form eines Atopie-Patch-Tests, um festzustellen, ob wir auch die T-Zell-Epitope weitgehend eliminiert haben. Und auch das war gegeben. Also die Patienten hatten dann eine Patch-Test-Reaktion mit dem Gräserpollenextrakt, nicht aber mit den BM-Proteinen. Das war ja eigentlich auch unsere Idee und das kann man auch in vitro anschauen. Sie sehen also hier das Gräserpollenextrakt, allergenspezifische T-Zellen sehr schön stimuliert und die BM-Proteine das eben nicht tun. Und das ist sozusagen eine weitgehende Entschärfung dann auch, wie wir eben gehofft haben, von T-Zell-vermittelten Nebenwirkungen. Nun, ermutigt durch die klinische Hauttest-Studie, die Provokationstest-Studie, haben wir uns dann entschlossen, zu einer Dosisfindungsstudie zu schreiten, die also die Dosisfindung dann für die Impfung dann festlegen sollte und die auch die Sicherheit evaluieren sollte. Und da haben wir dazu also dieses Studiendesign gewählt, wo wir eine Gruppe hatten, die also Placebo bekommen hat, das war also Aluminiumhydroxid als Adjuvans allein. Eine Gruppe, die hat 10 Mikrogramm von jedem dieser BM-Proteine bekommen, also 40 Mikrogramm. Eine zweite, die hat 80 Mikrogramm bekommen und eine, die hat 160 Mikrogramm bekommen. Und die Allergologen sind, wissen, dass das ein ganz schön riskantes Spiel ist an sich. Also mit einem Wildtyperallergen würden Sie den Patienten wahrscheinlich zum Tod umfallen bringen. Nicht mit diesen Proteinen, die wir hier haben, 160 Mikrogramm, sozusagen auf den ersten Schuss gegeben. Aufgrund der Hauttestergebnisse waren wir uns aber sehr sicher, dass das auch vertragen werden würde und so war es dann auch. Die Patienten sind gekommen, sind sozusagen haben sich einer Anamnese unterzogen, sind ausgetestet worden, haben einen Hauttest bekommen und zwar eine Hauttest-Titration. Das macht man deshalb, weil man herausfinden will, wie empfindlich der Patient jetzt also auf einen Gräserpollenextrakt eigentlich ist. Und dann sind sie beim Professor Horak in der Pollenkammer gesessen und haben dann dort also entsprechend gepunktet, also dann ihre Symptome gehabt und die wurden genau registriert und dementsprechend haben wir dann die Personen dann randomisiert und stratifiziert und auf die Gruppen dann eben ausgeteilt, sodass die eben balanciert gewesen sind und wir haben dann, so wie es dann im Prinzip dann bei der Impfung vorgesehen ist, diesen Personen 3 Impfungen gegeben in Abstand von jeweils 3 bis 4 Wochen, das ist ungefähr das, was wir uns sinnvoll fürs Immunsystem also überlegt haben. Wobei das so war, dass die Personen also gleich die volle Dosis bekommen haben. Also hier gibt es kein langsames Aufdosieren, da bekommt man sozusagen gleich die ganze Ladung verabreicht. Und die Idee ist, dass der Patient jetzt nicht mehr 20, 30 Injektionen bekommt oder jeden Tag eine Gräsertablette nehmen muss, da wird er ja wahnsinnig, sondern eben also 3 Impfungen hat und dann gibt es eine Erhaltungsdosis. Und das ist die Idee und am Ende dann dieser Behandlung wurde dann wieder eine Pollenkammer-Session gemacht und der quantitative Hauttest, um zu sehen, also ob es dann auch Zeichen von Wirkung gibt. Sie sehen also, das ist ja noch eine sehr kleine Studie, die ist also an sich nicht für Wirksamkeit ausgelegt gewesen, war also vorhin für Sicherheit und Dose-Finding gedacht und auch für das Untersuchen der Immunantwort. Und ein sehr schönes Ergebnis sehen Sie also hier, das ist also, dass Personen hier, die das BM bekommen haben, die 40 Mikrogramm, die 20 und 10 Mikrogramm Dosis, das ist immer die Blutabnahme vor der Impfung und nachher, dann sehr schön auf das Hauptallergen FLP1 IgG-Antikörper gebildet haben. Das sehen Sie, passiert in der Placebo-Gruppe nicht, die hatte ja nur das Aluminiumhydroxid und genau so war es dann für die anderen Allergene auch, das FLP5 und das FLP6, das sollte hier FLP2 sein. Also eine sehr schöne und robuste IgG-spezifische Antikörperproduktion dann auf die Gräserpollenallergene. Also das hat tatsächlich funktioniert, man kann also sehr schön hier Gräserpollen-spezifisches IgG induzieren. Wir haben natürlich auch ein bisschen auf die Wirkung geschielt. Ich darf auch sagen, dass die Impfung sehr gut vertragen worden ist. Also wir haben praktisch keine systemischen Nebenwirkungen gehabt. Wir haben ein paar Lokalreaktionen gehabt, die eben so sind, wie man halt jemanden impft. haben aber auch eine Wirkung gesehen, die dosisabhängig war. Sie sehen also hier die dosisabhängige Reduktion dann der kutanen Reaktion, dafür auch also diesen titrierten Hauttest, also wo in Duplikaten dann, also in zwei Schritten dann die Gräserpollenextrakte runterverdünnt wurden. Und wir haben auch in der Pollenkammer dann sehr schön gesehen, dass die Impfung wirkt. Sie sehen also hier im Prinzip, wenn die Patienten in die Pollenkammer hineingehen, bauen sie langsam ihre Symptome auf. Sie scoren dann eben nach Punkten. Wobei Sie in hellblau die BM20-Gruppe sehen und die Placebo-Gruppe an der Baseline, das heißt also bevor die Therapie gemacht wurde, sind die beiden Gruppen also eigentlich superimposable. Das heißt, beide haben also gleich viele Symptome, und wenn man das dann nach der Impfung dann macht, nach den drei Injektionen, dann sehen Sie sehr schön, dass die BM32 geimpfte Gruppe hier also wesentlich weniger Symptome hat als die Placebo-Gruppe. Und wir haben uns dann auch dafür interessiert, also wie gut dieses Resultat jetzt eigentlich ist. Und da gibt es also nicht so viele Studien, aber es gibt Studien, wo die Personen Antihistaminika nehmen, bevor sie in die Pollenkammer gehen. Also das sind so Medikamentenstudien. Und genau diesen Unterschied im Scoring, den Sie hier sehen, den bekommen Sie auch, also wenn Sie einem Patienten vor der Pollenkammer-Session ein Antihistaminikum geben und ihn dann hineinsetzen. Also das ist die Wirkung, die Sie jetzt auch mit dieser Impfung bekommen können. Jetzt kommt was ganz was Interessantes für uns als Immunologen, und das ist die Frage, nicht, dass Sie haben jetzt gesehen, wir haben jetzt eigentlich diese ganzen T-Zell-Epitope weggeschnitten, und jetzt stellt sich die Frage, hat diese Impfung jetzt auch einen Einfluss auf die T-Zell-Aktivierung? Und dazu haben wir folgendes Experiment gemacht. Wir haben von den Patienten die peripheren blutmononuklearen Zellen genommen nach der Impfung, haben diese Zellen dann inkubiert mit den Allergenen, und zwar im Beisein von Serum, das wir vor der Immuntherapie genommen haben und nach der Immuntherapie. Nach der Immuntherapie entstehen ja diese blockierenden IgG-Antikörper, und haben dabei gesehen, dass also diese blockierenden Antikörper nicht nur die Mastzelldegranulation inhibieren können, sondern auch noch was anderes können. Sie können auch die IgE-Facilitated Allergen Presentation inhibieren, und was sie dadurch bewirken, ist eine quasi T-Zell-Toleranz. Es ist nicht wirklich eine T-Zell-Toleranz. Die T-Zellen proliferieren weniger, aber sie proliferieren deswegen weniger, weil die IgE-Antikörper, die auf den APCs sitzen, das nicht mehr präsentieren können. Und das ist also etwas, was viele Forschergruppen schon mit Allergenextrakten vorher beschrieben haben. Und das bekommen wir so auch mit dieser, wenn man jetzt so will, antikörperbasierenden Vakzine, die wir also hier haben. Nun, was macht diese Impfung oder wie muss man sich das vorstellen? Sie inhibiert die IgE-mediierte Mastzelldegranulation, also der Patient hat den Benefit, dass er sozusagen jetzt also keinen Heuschnupfen mehr kriegt, auch keine kutane Reaktion. Etwas, was sehr schön war, das habe ich Ihnen jetzt hier nicht gezeigt, wir haben es also auch auf die IgE-Produktion geschaut, die Impfung boostet das IgE der Patienten gegen die Allergene nahezu gar nicht, also das ist also eine gute Neuigkeit. Und aufgrund von Daten von anderen Immuntherapiestudien würden wir erwarten, dass diese blockierenden Antikörper dann auch die saisonalen Boosts der IgE-Produktion hemmt und einen sozusagen Langzeiteffekt dann entwickelt. Und was auch sehr schön für uns war, sie inhibiert also auch die T-Zell-Aktivierung und kann damit also auch die T-Zell-Aktivität hemmen. Und das ist eigentlich etwas ganz was Schönes, weil Sie diese Effekte im Grunde auch rein mit blockierenden Antikörpern erreichen können, und wir haben auch eine Arbeitsgruppe, die sich also damit beschäftigt. Nur ist es halt viel komplizierter, jetzt eine passive Impfung herzustellen, und sie wirkt halt auch nur dann, wenn Sie sie spritzen, nicht so wie bei den Reiseimpfungen, nicht? Und wenn Sie dann sozusagen dann ein paar Monate warten, dann ist es wieder weg. Hier haben wir den Vorteil einer aktiven Immunisierung. Ja, ich muss mich bedanken also bei allen, die also diese Sachen also eigentlich so rasch jetzt vom Labor dann also in die Wirklichkeit übertragen haben. Also das ist jetzt sehr rasch gegangen in den letzten 1,5, 2 Jahren, muss ich sagen. Da bedanken wir uns also bei der Firma Biomed, die also hier, muss ich jetzt wirklich sagen, unter größten Einsatz für eine kleine Wiener Firma, und das ist ja sensationell, also diese Impfung aus eigener Kraft in 3 klinische Studien, wir laufen jetzt in der Phase 2b in 180 Patienten in 11 europäischen Zentren gebracht haben. Ich bedanke mich also bei den Leuten von der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, die Hauttest-Studie gemacht haben, bei denen, die also im Christian-Doppler-Labor mitgearbeitet haben, insbesondere der Margit, die also eigentlich diese Peptid-Technologie nunmehr vor 10 Jahren das erste Mal publiziert hat. Und das ist auch etwas für Sie, dass Sie verstehen, wie lang der Lauf der Dinge ist bei pharmazeutischen Entwicklungen. Es sind, also ich habe jetzt bei mehreren Entwicklungen geschaut, bei dem Allergen-Chip, bei dem IgE-Adsorber und bei dieser Impfung, sind genau 10 Jahre, dass das erste Paper herausgekommen ist und dass dann also eigentlich dann die klinischen Versuche kommen. Und da möchte ich besonders erwähnen, die Leute aus dem Wiener Challenge Chamber Zentrum von Professor Horak, die also mit großem Enthusiasmus dann die Patienten für die Phase 2a-Studie aufgestellt haben und diese Studie durchgeführt haben und eben die Hämatologen, die uns bei zellulären Assays unterstützt haben. Und so ist das halt ein Produkt einer sehr emsigen Teamarbeit und wir hoffen, dass wir, und das machen wir jetzt zurzeit auch, also dieses Impfkonzept, und das scheint auch zu gehen, für alle Allergenquellen dann umsetzen, weil das ist im Grunde ein Baukastensystem, das Hepatitis-Protein können Sie für die Milben, für die Birke und alles verwenden und das läuft jetzt auch präklinisch gerade ab. Ich komme von der Medizinischen Universität, arbeite mit der pharmazeutischen Industrie zusammen, wie Sie natürlich sehen, und bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit, und wenn Sie sich noch interessieren, können Sie auf unseren Homepages nachlesen. Ich muss dazu sagen, wir haben sie nicht so schön in Form, weil wir eigentlich mehr Zeit für die Forschung verwenden als fürs Polieren der Homepage. Da haben wir keine Zeit, aber die wesentlichen Informationen finden Sie also im Wesentlichen dort, und damit möchte ich schließen und mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.